Joel wurde mit einem Ruck wach. Als er die Augen aufschlug, war es vollkommen dunkel. Er merkte, dass ihn fror. Es knackte und ächzte in den Wänden und Dachbalken. Er dachte an alle die Male, wie er aufgewacht war und die Geräusche gehört hatte. Sie waren immer da gewesen, schon seit er sehr klein gewesen war. So klein, dass er sich fast nicht mehr erinnern konnte. Er zog die Decke zum Kinn und rollte sich zusammen. Der Wecker stand neben ihm auf dem Fußboden. Die Zeiger leuchteten. 4:45. In einer halben Stunde würde der Wecker klingeln. Er merkte, dass er Magenschmerzen bekam. Etwas schlug zu. Es war seine allerletzte Nacht in dem Haus am Fluss. Seine letzte Nacht und sein letzter Morgen. Heute würde er endgültig weggehen. Schon am selben Tag würden andere Menschen einziehen. Sie würden andere Möbel aufstellen und andere Bilder an die Wände hängen. Dann würde es keine Spuren mehr geben. Weder von Samuel noch von Joel. Das tat weh. Es war groß und gleichzeitig erschreckend. Joel rollte sich so fest zusammen, wie er konnte. Er wünschte, alles wäre noch so wie früher, dass Samuels Schnarchen durch die halboffene Tür käme. Aber es war still. Da waren nur die Wände, die in der Kälte knackten. Als er noch klein gewesen war, hatte er manchmal geglaubt, es sei möglich, die Zeit anzuhalten. Einen Augenblick festzuhalten, der ihm gefiel. Aber das ging jetzt nicht mehr. Joel überlegte, ob das bedeutete, dass er erwachsen geworden war. Früher hätte er Samuel fragen können, aber das ging auch nicht mehr. Nichts würde mehr so sein wie früher. Nichts. Jetzt bin ich allein, dachte Joel. Samuel ist tot. Und Jenny Rideen kann nie meine Mama werden, sie kann nur meine Freundin werden. Genau wie Eva und Maria meine Freundinnen werden können. In einigen Stunden reise ich ab. Niemand wird auf dem Bahnhof stehen und mir nachwinken. Niemandem fällt auf, dass ich verschwinde. Joel merkte, dass er anfing zu weinen. Das wollte er nicht. Er war 15 Jahre alt und er war Seemann, da sollte man nicht weinen. Kinder dürfen weinen und Erwachsene. Aber nicht einer, der 15 geworden ist. Das ist ein Alter, in dem es verboten ist, nachzugeben, vor allen Dingen Tränen. Joel lauschte. Die Wände knackten. Er ließ die Gedanken und Erinnerungen durch den Kopf wandern. In seinem ganzen Leben hat es nur Samuel gegeben, niemanden anders. Samuel mit dem krummen Rücken und den unrasierten Wangen, seinen müden Augen und seiner Sehnsucht nach dem Meer. Joel fragte sich plötzlich, ob Samuel eigentlich selbst daran geglaubt hatte, dass er jemals wieder zur See fahren würde. Oder war es nur ein hoffnungsloser Traum gewesen? Schon von Anfang an? Joel wusste es nicht. Und jetzt war es zu spät für eine Antwort. Für alles, was gewesen war, war es nun zu spät. Samuel lag auf dem Friedhof. Er würde nie mehr mit jemandem sprechen. Seine Stimme war tot. Samuel mit seinen unrasierten Wangen und dem krummen Rücken. Joel versuchte erneut, es zu verstehen. Was hieß es, tot zu sein? Wie lange würde man tot sein? 1000 Jahre? Oder mehr? Er dachte, das Allerbeste daran war, dass man so lange tot war. Was vorher gewesen war, bevor man geboren wurde, zählte nicht mehr. Aber hinterher, wenn das Leben zu Ende war, was gab es dann? Samuel war nicht nur für einen kurzen Spaziergang durch die Tür verschwunden. Er lag da unten in der Erde und würde so lange tot sein, dass niemand wusste, wann das Totsein ein Ende hatte. Oder gab es vielleicht gar kein Ende? Er merkte, dass die Magenschmerzen schlimmer wurden. Er stand auf und faltete das Laken zusammen. Es gab nichts, das ihm helfen konnte, wenn die große Unruhe über ihn kam, aber es wurde leichter, wenn er sich bewegte. Die Decke legte er sich über die Schulter. Er ging in die Küche und setzte sich in die Fensternische. Es war eine kalte Nacht. Die einsame Straßenlaterne beleuchtete die verschneite Straße. Alles war ganz starr. Nur die unsichtbare Zeit verging. Er schauderte. Plötzlich wollte er so schnell wie möglich weg. Die leere Wohnung erschreckte ihn. Jetzt knackte es nicht mehr in den Wänden. Es war, als ob sie jammerten. Vielleicht konnten auch Häuser trauern? Vielleicht trauerten die Wände um Samuel? Samuel, der da unten in der Erde lag und nie mehr die Treppe heraufgestapft kommen würde. Joel faltete die Decke zusammen und schnürte hastig seine Stiefel. Den Wecker hatte er auf den Küchentisch gestellt. Dann wurde er unsicher. Es war noch viel zu früh, um zum Bahnhof zu gehen. Aber er wollte nicht bleiben. Er nahm den Koffer und den Seesack und ging zum letzten Mal die Treppe hinunter. Auf der untersten Stufe blieb er stehen. Dann hob er den Fuß. Der letzte Schritt. Zum letzten Mal. Jetzt konnte er nicht mehr umkehren. Als er die Haustür abgeschlossen hatte, zog er den Fäustling aus und schob den Schlüssel durch die Türritze. Es war kalt. Er zog den Schal über Mund und Nase. Was sollte er machen? Ein letztes Mal durch die alten Straßen gehen und dann zum Bahnhof? Er wusste es nicht. Aber als er auf die Straße hinauskam, entschied er sich. Ein letztes Mal wollte er über die Eisenbahnbrücke gehen. Wenn es einen Ort gab, von dem er sich verabschieden sollte, dann waren es die Brücke und der Fluss. Er ging die Straße entlang und bog beim Hügel ab, der zur Brücke führte. Die Bahngleise liefen direkt neben ihm her. Dort gab es ein klappriges Gestell, auf dem früher Milchkannen abgestellt wurden. Er legte Koffer und Seesack dahinter und begann zu laufen, um sich warm zu halten. Er hatte ein Gefühl, als ob mehrere Jungen neben ihm herliefen. Und das war er in unterschiedlichen Altern. Plötzlich fühlte er sich umgeben von denen, die er früher gewesen war. Er blieb stehen, als er das Widerlager der Brücke erreichte. Jetzt war er wieder allein. Seine gespenstischen Begleiter waren fort. Der Brückenbogen wölbte sich hoch über seinem Kopf. Er konnte nicht widerstehen, einen Fäustling auszuziehen und die nackte Hand auf das kalte Eisen zu legen. Die Kälte drang sofort in ihn ein. Er schauderte. Im selben Moment wusste er, dass da noch jemand war, von dem er sich verabschieden musste. Gertrud. Aber etwas in ihm sträubte sich dagegen. Bestimmt schlief sie noch. Außerdem wollte er sich gar nicht von ihr verabschieden. Etwas wollte er behalten, etwas, das ihn mit diesem Ort verband, etwas, das ihm einen Grund gab, hierher zurückzukehren. Nicht nur, um eine Palme auf Samuels Grab zu pflanzen, sondern auch, um Gertrud zu treffen und sich richtig zu verabschieden. Sie war einer der wenigen Freunde, die er hatte. Woher das Gefühl kam, wusste er nicht, aber plötzlich war es, als ob er der einsamste Mensch geworden war, den es gab. Er meinte, sich selbst aus der Distanz sehen zu können, mitten in der Nacht, in der Kälte. Er lief wieder über die Brücke und blieb erst stehen, als er bei seinem Gepäck war. Als er sich danach bückte, entdeckte er Spuren im Schnee. Es waren nicht seine eigenen, jemand anders war hier gewesen. Ein Hund. Er richtete sich auf und sah sich um. Versuchte ihn im kalten Mondlicht zu entdecken, aber es gab keinen Hund. Er folgte den Spuren. Sie führten hinunter zum Fluss. Der Schnee lag hoch. Er musste sich hindurchpflügen, aber jetzt wusste er, dass der Hund wieder da war. Der Hund, der einmal vor langer Zeit auf dem Weg zu einem entfernten Stern gewesen war. Er war wiedergekommen und er war gekommen, um sich zu verabschieden. Joel zwängte sich durch das dichte Gebüsch am Flussbett. Die Spuren führten geradewegs hinaus auf den gefrorenen Fluss. Er versuchte, den Hund im Mondlicht zu sehen. Vorsichtig ging er auf das schneebedeckte Eis hinaus. Die Spuren der Pfoten waren deutlich. Bald war er weit draußen auf dem Eis. An seiner Seite erhob sich der Brückenbogen wie ein unförmiges Tier. Plötzlich waren die Spuren verschwunden. Joel sah sich um. Er begriff nicht, was er sah. Deutliche Pfotenspuren, die im Nichts verschwanden. Dort war kein Eisloch, nur der weiße, unberührte Schnee. Er schaute zum Nachthimmel hinauf und kehrte dem Mond den Rücken zu. »Es gibt nur eine Erklärung«, dachte er. »Eine Erklärung, die jemand, der 15 Jahre alt ist, eigentlich nicht glauben sollte. Dass der Hund aufgestiegen und auf unsichtbaren Flügeln davongeschwebt war«, zu dem Stern, den er zu seinem eigenen erkoren hatte. »Ich muss kindisch sein, dass ich das für möglich halte«, dachte Joel. »Jetzt, wo mein Vater tot ist und ich schon Seemann bin, kann ich doch nicht mehr kindisch sein. Aber ich bin es.« Er ging zurück ans Ufer. Noch einmal drehte er sich um und sah zum Himmel hinauf. Irgendwo da oben gab es den Hund. Er schwebte auf seinen unsichtbaren Flügeln. Joel nahm seinen Koffer und den Seesack und ging durch den verlassenen Ort. Überall war es dunkel. Der Wartesaal im Bahnhof war immer noch abgeschlossen. Jetzt hatte er es eilig. Eben noch hatte er die Zeit anhalten wollen, jetzt ging es viel zu langsam. Er hatte es eilig, wegzukommen. Als der Zug endlich kam, schaute Joel sich auf dem Bahnsteig um, bevor er einstieg. Aber natürlich war da niemand, der ihm nachwinken würde. Nur Samuels Schatten. Der stand dort und nickte ihm zu und flüsterte: »Fahr!« Als der Zug über die Eisenbahnbrücke rollte, sah Joel sein eigenes Spiegelbild in der vereisten Fensterscheibe. Jetzt war er unterwegs, endlich unterwegs, fort, nach Pitcairn Island, ans Ende der Welt. 3 Tage später, kurz bevor es zu dämmern begann, verließ der Frachter Rio de Janeiro die Göteborger Werft. Joel wurde in seiner Kajüte wach vom Vibrieren der Motoren. Es war im späten Winter 1960. Während der kommenden Jahre heuerte Joel auf verschiedenen Schiffen an. Anfang 1963, einige Tage bevor er 18 wurde, arbeitete er auf einem kleinen Frachter, der auf Pitcairn Island anlegte. Von dort nahm er sich eine Nuss von einer Kokospalme mit. Anfang Dezember desselben Jahres kehrte er nach Schweden zurück und unternahm die lange Reise in den Ort hoch oben im Norden. Am Abend des 4. Dezember stieg er aus dem Zug. Er ging geradewegs zum Friedhof. Er schob den Schnee beiseite und legte die Kokosnuss auf die gefrorene Erde über Samuels Grab. Da er nicht wusste, ob sie das überstehen würde, streute er einige Palmenblätter darum herum, die er von Pitcairn Island mitgebracht hatte. Am nächsten Tag verließ Joel den Ort. Die Nacht hatte er in einer Pension verbracht. Gertrud in ihrem Haus auf der anderen Seite des Flusses besuchte er nicht. Auch diesmal war niemand da, der ihm am Bahnhof nachwinkte, als er abfuhr. Seine Kindheit war vorbei. Joel hatte die lange Reise hinaus angetreten. Und irgendwo über seinem Kopf schwebte für immer ein Hund auf seinen unsichtbaren Flügeln.